Wir werden uns heute Nachmittag in Fortsetzung dieser psychosomatischen Aussagen der Bibel mit dem Kopf und dem Haupt beschäftigen. Das sind ja Worte, die wir im Deutschen synonym verwenden, und so ähnlich ist es auch im Hebräischen und in der griechischen Sprache. Man hat also für dieses Körperteil mehrere Bezeichnungen. Auffällig ist, dass das gleichzeitig eine mehrfache Bedeutung hat. Der Kopf bezeichnet speziell und ausschließlich das Körperteil. Wenn wir vom Haupt reden, dann kann es sowohl das Körperteil sein, als auch das, wofür der Kopf eben sonst noch steht, nämlich für das Ganze. Wir kennen das in der Poesie. Schiller hat in der Glocke diesen einen Vers: er zählt die Häupter seiner Lieben, und er zählt, also wenn es gebrannt hat, dann ist also nicht nur der Kopf gemeint, er sagt, ach ja, sind ja noch so und so viele Köpfe da, sondern ein Weißer, so viele Köpfe, so viele Personen. Da steht also, das Haupt steht immer auch gleichzeitig für die Anzahl von Menschen. Und es hat noch eine dritte Bedeutung, das haben wir in der Zusammensetzung in der deutschen Sprache. Man redet vom Hauptmann oder von Hauptleuten, und das ist, da steht es für, oder in der Hauptsache, das steht also für das Wichtigste. Und genauso finden wir das in der Bibel, wo vom Haupt die Rede ist, dann kann sich das sowohl auf den ganzen Menschen beziehen, als auch komplett im übertragenen Sinne, es wird von den Häuptern der Väter, auf der Vaterhäuser geredet zum Beispiel. Das sind die Sippenältesten oder die Stammesführer. Ich will diese übertragene Bedeutung mal draußen lassen, aber wir werden in den Aussagen, die uns Gottes Wort dazu gibt, eben immer wieder darauf stoßen, dass das Haupt oder der Kopf für die ganze Person steht. Wenn es zum Beispiel heißt, dass Gott die Ungerechtigkeit eines Menschen auf sein Haupt zurückbringt, dann heißt es eben nicht nur, dass dann irgendwas demjenigen auf den Kopf fällt, sondern dass die ganze Person unter die Last dieser Schuld gebeugt wird. Das ist diese Besonderheit, dass wir häufig, wenn wir primär körperliche Zusammenhänge haben oder Aussagen haben, trotzdem in der Bedeutung begegnen, die über dieses unmittelbare Körperteil hinausgehen. Das ist heute bei dem jetzigen Thema noch stärker als sonst. Also ich sage aber speziell schon mal ein anderes Beispiel: wenn es heißt, dass jemand seinen Nacken verhärtet, dann meint das nicht, dass er eine Verspannung hat, sondern dass er sich von seinem Wesen her starr macht. Und dass da etwas vonstatten geht, was eben über den rein körperlichen Bezug hinausgeht. Ja, das hoffe ich, dass uns das bewusst ist und dass ich das nicht in jedem einzelnen Fall noch darauf hinweisen muss. Es gibt also immer diese Doppelbedeutung von körperlichen Aussagen und seelisch-geistlichen Zusammenhängen. Wie immer die Frage, wo ist das erste Mal vom Kopf die Rede in der Bibel? Die Frau nicht, aber der Nachkomme der Frau. Ja, das ist tatsächlich die erste Aussage. Da geht es um den Kopf der Schlange. Und das sagt uns eben auch, dass ebenfalls wie bei anderen Körperteilen, dass er nicht nur dem Menschen vorbehalten ist. Bei David heißt es zum Beispiel, dass er Löwe oder Bär beim Bart ergriff und den dann auch schlug. Das sind also Dinge, die nicht privilegiert sind in der Aussage, sondern durchaus sich an anderen Stellen wiederfinden. Und ich sag mal, vom Kopf redet man zum Beispiel auch vom Kopf einer Säule oder beim Knauf, dann ist das eben der Kopf. Bitte? Das ist ja dann schon diese Sache, die ich vorhin gesagt habe, dass das eben auch die Funktion oder die Bedeutung des Anführers hat. Diese Bedeutung des Hauptes oder des Kopfes für den ganzen Menschen, der begegnen wir dann gleich bei der nächsten Aussage, die wir in der Bibel finden, und zwar ist das bei dem Traum des Bäckers und des darauf folgenden Mundschenks. Und zwar lesen wir das im Kapitel 40, Vers 16. Und der Oberste, der Bäcker, sah, dass er gut gedeutet hatte, und er sprach zu Josef: Auch ich sah in meinem Traum, und siehe, drei Körbe mit Weißbrot waren auf meinem Kopf, und im obersten Korb waren allerlei Esswaren des Pharao, Backwerk, und das Gefüge fraß sie aus dem Korb auf meinem Kopf weg. Und Josef antwortete und sprach: Dies ist seine Deutung, die drei Körbe sind drei Tage. In noch drei Tagen wird der Pharao dein Haupt erheben. Das ist ein Funkmikrofon, und da gerade an anderer Stelle die Batterie eingesetzt wird, hören wir jetzt das, weil das nicht ausgeschaltet ist. Vielleicht können wir mal einen Tipp geben. Und nach drei Tagen wird der Pharao dein Haupt erheben und dich an ein Holz hängen, und das Gevögel wird dein Fleisch von dir wegfressen. Und es geschah am dritten Tage, dem Geburtstag des Pharao, da machte er allen seinen Knechten ein Mahl, und er erhob das Haupt des Obersten der Schenken und das Haupt des Obersten der Bäcker unter seinen Knechten und setzte den Obersten der Schenken wieder in sein Amt ein, dass er den Becher in die Pharao Hand gab, und den Obersten der Bäcker ließ er hängen, so wie Josef ihm gedeutet hatte. Und da wird deutlich, dass diese Sache eben eine Doppelbedeutung hat, dass das Haupt da für die ganze Person steht. So wie wenn man jemand den Kopf nimmt, dann eben auch die ganze Person tot ist. In der Vorbereitung ist mir aufgefallen, dass das häufig der Fall ist. Es wird fast ein Dutzend Mal berichtet, dass Leuten der Kopf genommen wurde. Wer erinnert sich, wer alles unter diese Kategorie fällt? Na, da sind wir schon ganz schön weit bei Johannes dem Täufer. Ja, wo fängt das an? Genau, da werden zwei Königen die Köpfe abgeschlagen bei Josua. Dann als nächstes. Bitte? Als nächstes ist das Saul. Dann wird, als nächstes ist es Goliath. Daraufhin, als Rache, wird Saul der Kopf genommen, als der Tod, als er sich umgebracht hatte. Seinen Söhnen werden die Köpfe abgeschlagen. Das trifft dann auch noch den übrig gebliebenen unehelichen Sohn Isboset, der von Leuten, die David meinten, in Gefallen zu tun, der Kopf abgeschlagen wurde. Dann wird einem, der sich gegen David empört hat, Zikri, der Kopf abgeschlagen. Dann lesen wir das im Buch der Könige und der Chroniken. Dann lesen wir das bei Daniel, dass es der der Kämmerer, der für die Versorgung der jungen hebräischen Männer zuständig ist, befürchtet. Wollt ihr dafür sorgen, dass mir der Kopf weggenommen wird? Fragt er nämlich, als die um eine andere Speise bitten. Und das zieht sich dann fort tatsächlich bis hin zu Johannes. Es ist also eine Sache, die uns erstaunlich oft begegnet. Und bis auf den heutigen Tag hat das nicht aufgehört. Im Moment ist das gerade eine große Mode in Mexiko, die sich gegenseitig bekämpfenden Drogenbanden befleißigen, sich jeweils dem anderen die Köpfe zu rauben. Wohl wissend, dass man damit die Identität des Menschen in besonderer Weise trifft. Ich glaube auch, wenn wir diesen Zusammenschnitt so lesen, dass David deswegen so einen Abscheu hat. Ja, fängt, wenn man so will, damit an. Im ersten Buch Samuel Kapitel 17 heißt es, David hieb ihm den Kopf mit seinem eigenen Schwert ab, nachdem er ihn schon getötet hat. Dann lesen wir im Kapitel 31, dass die Philister im Gegenzug, als Saul tot war und sie ihn finden, auf dem Gebirge Gilboa, dass sie ihm den Kopf abhauen. Dann geht das weiter in dieser hässlichen Szene, als Ahab und Abner sich in den Bruderkrieg gegenüberstehen und die Anhänger Sauls, der zu der Zeit schon tot war, und die Anhänger Davids aufeinandertreffen. Das, weil sie als Brüder eine gewisse Hemmung hatten, einfach so übereinander herzufallen, sie von jeder Seite 10 junge Männer schicken, die sich gegenseitig beim Kopf fassen und einer dem anderen das Schwert in die Seite schlagen, sodass die alle zusammen tot sind und damit dass die beiden Heere aufheizen, weil jeder irgendeinen Bekannten hat, den er auf diese Weise verloren hat. Und das geht weiter, als dann, kann man das irgendwie mal ändern, als dann David vertrieben wird und vor seinem Sohn Ahimelech flieht, dass nicht Ahimelech, seinem Sohn Absalom flieht, dass es dazu kommt, dass er von Joab das Angebot kriegt, ob dem Schimei, der ihm, also der David, der die Gelegenheit nutzt, um David zu fluchen, das ist irgendeine störende Funktion hier mit dem Raum, dass nämlich diese Sache so endet, dass David dieses Angebot nicht annimmt. Also Joab sagt, soll ich rübergehen und diesem Hund den Kopf nehmen, und David will nicht. Wir dürfen also davon ausgehen, dass sowas nicht einen Gewöhnungseffekt hervorbringt, sondern ein Abscheu, wenn jemand dem anderen den Kopf nimmt. Wir haben ja vor kurzem eine Anzeige bei Interpol gemacht, weil auf Nachrichtenseiten im Internet solche Dinge gezeigt worden sind. Und zwar unabhängig von den Dingen, die Tag für Tag oder wenigstens Woche für Woche von arabischen Terroristen ins Netz gestellt werden, wo man Menschen schlachtet, indem man ihnen einfach den Kopf abschneidet, nicht etwa abhaut. Das ist nur noch eine humane Methode, sondern wie ein Schaf sie schlachtet. Dass man Kinder dort trainiert oder dressiert zu solchen Schlachtungen, indem man irgendjemanden, den man umbringen will, wie so ein Tier absticht und ihm den Kopf runtersäbelt. Diese Sache hat, nachdem das etwa ein Jahr lang immer wieder gezeigt worden ist, zu Nachahmern hier in Europa geführt, ich denke in Skandinavien, nach allem, was ich so weiß, Da hat man also zwei Ausländer genommen und unter einer Hakenkreuzfahne dem einen die Kehle durchgeschnitten, und dann war zu sehen, dass derjenige, der das gemacht hat, sich dann so davor gegrauscht hat, dass er den zweiten erschossen hat. Wir haben also diese Sache, die offen zugänglich war, dann abgemahnt, und ich sage mal wirklich als Wunder kann ich das so sagen, es hat sich niemand gerührt, wir haben nicht mal eine Eingangsbestätigung gekriegt, aber es ist das, was wir angemahnt hatten, dass diese Dinge so offen verlinkt werden. Das ist seit Anfang dieses Monats vorbei. Ich bin also sehr dankbar, dass das nicht mehr so offen zugänglich ist. Solche Dinge, weil es eben zu Nachahmung verführt. Und das ist etwas, was mir hier auffällt, dass David nicht etwa blutrünstiger wird, nachdem er das einmal gemacht hat. Und da war das eine Situation, die zur Rettung seines Volkes diente, sondern dass daraus ein Abscheu wird, dass er selbst, wenn ein anderer Kriegsmann ihm anbietet, eine schwere Beleidigung auf diese Weise zu rächen, er das ablehnt. Die nächste Sache. Derselbe, der so freigebig ist, andere Menschen umzubringen, auch wenn man sagen könnte, es war ja sein Beruf, nämlich Joab, kommt am Ende seines Lebens in eine Situation, dass David sein Onkel, dem er Zeit seines Lebens gedient hat, nicht uneingeschränkt, er war auch selber mehrfach auf Abwägen, also Joab war mehrfach auf Abwägen und hat sich nicht an die Befehle gehalten, oder hat auch Amnon, der das Königtum an sich reißen wollte, unterstützt. Am Ende verfügt David, dass seine Blutrünstigkeit gerecht wird. Und zwar heißt es im ersten Buch der Könige, Kapitel 2, der Herr wird sein Blut auf seinen Kopf zurückbringen, und das Blut derer, die gerechter waren als er, die er gemordet hat, wird zurückkehren auf den Kopf Joabs. Und das geht weiter, noch zweimal, dein Blut wird auf deinem Kopf sein, und so bringt der Herr deine Bosheit auf deinen Kopf zurück. Das ist eine krasse Aussage. Wir werden ja vor allem gewarnt, Blut zu vergießen. Und es ist dort nicht nur gemeint, jemanden umzubringen, sondern ich denke, dass wir das wörtlich nehmen dürfen, wenn es heißt, und das ist eine Sache, die vor Mose verfügt worden ist. Es ist nämlich, gehört zu dem Bund, den Gott nach der Sintflut mit Noah schließt und mit seinen Söhnen, dass er sagt, wer eines Menschen Blut vergießt, dessen Blut soll vergossen werden. Und es geht weiter, selbst von jedem Tier werde ich das Blut eines Menschen fordern, wenn es Menschenblut vergisst. Das heißt, der Schutz des Lebens ist bei Gott enorm hochgehängt. So hoch, dass selbst ein Tier unter das Gericht kommt, wenn es Menschenblut vergisst. Das muss uns eine Sache klar machen. Es ist uns zum Beispiel als Hundehalter oder als Tierhalter nicht überlassen, dass wir sagen, ich kann ja nichts dafür, wenn ich einen bissigen Hund habe, oder gar, dass wir einen Hund so dressieren, dass er bissig wird. Oder wenn wir ein stößiges Tier haben oder irgendwas, was keinen Respekt vor den Menschen hat, was normal wäre. Normal ist, dass wir als Ebenbild Gottes mit Autorität uns in dieser Welt bewegen, sodass Tiere uns nicht angehen. Wenn das ein Tier macht, hat es sein Leben verwirkt. Wenn wir Tiere so dressieren, machen wir uns schuldig. Es ist eine merkwürdige Sache, in jedem Unrechtsstaat geht man auch mit Tieren so um, dass die Unrecht tun. Ich habe noch nie gehört, dass eine Polizeihundestaffel jetzt in der Bundesrepublik Hunde führt, die Menschen angreifen. Aber es war normal, dass in der DDR Hunde extra gewählt wurden und dressiert wurden, um Menschen anzufallen, indem die zum Beispiel an Laufleinen an der Grenze eingesetzt wurden. Oder wenn dort ein Überfallkommando war oder in Gefängnissen, hat man extra scharfe Hunde eingesetzt. Oder vorher in der Nazi-Zeit hat man Menschen mit Hunden gehetzt. Das ist immer ein Kennzeichen in der gottlosen Ideologie und Regierung. So wie man in der Zeit der Sklaverei auch in Amerika Menschen mit Hunden gehetzt hat und sie Hunde so scharf gemacht hat, dass die Neger als Beute gesehen haben. Das ist ein ganz wichtiger Punkt und ich möchte, dass wir das für uns selber klar haben, weil wenn wir so leben oder diese Regel nicht beachten, das Blut solcher Menschen auf unseren Kopf holen. Und das geht noch einen Schritt weiter. Wenn nicht jemand im staatlichen Auftrag handelt und dort zum Beispiel als Beamter Böses eingrenzt, das würde ich als Ausnahme gelten lassen. Sei das als Soldat oder als Polizeibeamter oder wie auch immer, also in welcher Funktion auch immer. Wenn also sein Handeln nicht durch staatliche Gesetzgebung legitimiert ist, dann handelt er ja im Auftrag der Regierung und die wiederum im Auftrag Gottes. Wenn jemand aus einem anderen Grund oder auf einer anderen Basis jemanden verletzt, macht er sich schuldig und das Blut ist auf ihm. Und Blutschuld ist eine Sache, die heimgesucht wird an den folgenden Generationen. Wenn wir uns fragen, warum in manchen Familien so viel Elend ist und man sucht und findet kein bösartiges Verhalten bei den Betroffenen, dann tut man gut daran, wenn man mal in die Geschichte der direkten Vorfahren guckt, also der Großväter und Urgroßväter, ob dort im Verhalten sich findet, was von Gott mit dem Fluch belegt worden ist. Ich habe das im Laufe der Seelsorge, des seelsorgerlichen Dienstes, in dem ich bin, gelernt. Ich war schockiert, wie sich sowas auswirken kann. Es kann sein, dass jemand das sogar von sich selber weghält, aber in seiner Familie schlägt es dann ein. Ich sage ein Beispiel. Ich habe vor Jahren einen Mann kennengelernt, der sehr jovial und angesehen war. Und ich selber habe den sehr geachtet, weil der eben älter war. Bis zu dem, und ich habe mich immer gewundert, dass sein Sohn so ein runtergekommener, alkoholkranker Mann ist. Das passte überhaupt nicht zu so einer feingeistigen, zu so einem feingeistigen Elternhaus. Und der Sohn war erkennbar nicht ein Alkoholiker, der das mit Lust und Freude war, sondern ein richtig gequälter Mann. Der hat mir immer furchtbar leid getan und ich konnte das nicht zusammenbringen. Bis zu dem Tag, wo ich seinen Vater mit einem anderen älteren Mann, also mit einem anderen Mann seines Jahrgangs, reden höre und er schwärmt von dieser wunderbaren Kriegszeit und wie sie als Panzerkommandanten Zivilbevölkerung in Russland gejagt hat und wie die Hasen abgeschossen haben. Ich war totgeschockt und hatte gleichzeitig meine Antwort, warum so ein Elend in seiner Familie ist. Das Blut ist auf ihm. Da war nicht so viel Bedauern, nicht so viel Einsicht, nicht so viel Beschämung über so ein schändliches Verhalten, sondern Stolz und Überheblichkeit, wie man, ja, und Bedauern, dass die Zeit, dass solche Zeiten heute vorbei sind. Da kann man sich nur tief schämen über solche Zeitgenossen und gegen sie zeugen. Damals hat es mir die Sprache verschlagen, heute würde ich dort nicht mehr schweigen, sondern würde direkt denjenigen mit seinem schändlichen Handeln konfrontieren. Oder ich glaube, ich würde noch einen Schritt weiter gehen und würde das auch rechtlich zur Anzeige bringen, weil das Dinge sind, die, wenn sie nicht gesühnt werden, wie so eine Decke auf der Familie oder auf der Region oder auf dem Volk bleiben. Und dieselben Beobachtungen habe ich gemacht, das ist ja nicht auf Deutschland begrenzt, bei Nachkommen aus Bürgerkriegsländern. Vor wenigen Tagen erst war ich bei einer Gerichtsverhandlung und bin dort auf einen jungen Mann gestoßen, der aus dem ehemaligen Jugoslawien kam. Und ich kann von dieser einen Begegnung, von diesen 10 Minuten, wo ich diesen Mann sehe, einen Bericht abgeben, was sein Vater gemacht hat. Das ist ein Mörder gewesen. Und der Sohn hat einen toten Geist. Grausam. Das ist ihm anzusehen, eigentlich als, selbst als Laie siehst du, dass das kein normaler Mensch ist. Und wenn du dann sein Vorstrafenregister hörst, dann weißt du, dass das, was die Väter getan haben, in seinem Leben sich niederschlägt. Und wenn so ein Mensch nicht aussteigt aus solchen Dingen und umkehrt, dann ist das, wie wir das hier lesen, auf seinem Kopf. Und wird wieder an die nächste Generation weitergegeben und mindestens noch eine. Das ist eine ganz klassische Sache. Und wenn wir eben vom Kopf lesen oder vom Haupt lesen, dann heißt es auch, dass solches Fehlverhalten auf das Haupt des betroffenen Menschen zurückfällt. Gott sei Dank auf seins, nicht auf das des Nachbarn oder auf dessen, dem man das gerne anhängen möchte. Erst da achtet Gott darauf, dass das dort bleibt, wo das verursacht wird. Gleichzeitig, und das ist ein großes Ärgernis, aber gehört zum Leben auf der Erde, nicht jeder, dem das Leben genommen wird, wird das als Folge der Ungerechtigkeit genommen, sondern es gehört eben dazu, dass, wie bei Johannes dem Täufer, nicht etwa der Gerechte dem Ungerechten das Haupt nimmt, sondern umgekehrt. Und das ist eine der großen Herausforderungen in unserem Leben zu sehen und zu unterscheiden, welches Schicksal jemanden trifft. Man kann sich damit zufrieden geben, wenn jemand Boshaftes für seine Schuld leidet, aber das auch Gerechte leiden, das fordern uns immer raus. Das möchte man am liebsten nicht erleben, das möchte man nicht wahrhaben. Da wird es manches Mal noch umgedreht. So wie wir hier, dass er sagt, es muss ja irgendwas in seinem Leben nicht in Ordnung sein. Sonst würde er nicht so viel leiden müssen. Das heißt, Kummer zum Schmerz eines Menschen hinzufügen. Und das ist eine Sache, die mich immer unruhig macht innerhalb der Gemeinden. Ich habe diese Woche erst mit jemandem gesprochen, eine Frau, die zutiefst niedergeschlagen ist. Die hat eine schwerbehinderte Tochter. Ihr Mann ist alkoholkrank, hat sie und die Tochter jahrelang gequält. Irgendwann hat sie den Absprung gekriegt und hat es gewagt, sich aus dieser Beziehung rauszumachen. Und alle ihre Bekannten sind über sie hergefallen und haben den Mann unterstützt und haben ihr neben diesem Kummer immer noch zusätzlich die Last auferlegt. Und sie wagt es nicht, einen neuen Anfang zu machen, weil sie sagt, sie würde es nicht ertragen, noch ein zweites Mal auf so eine Weise beschädigt oder enttäuscht zu werden. Ich frage mich, wie man solches Unrecht jemals vertreten will. Das heißt ja, dass Gott all unser Tun in das Gericht über das Verborgene bringen wird. Was für ein Elend aus Gemeinden wird da mal zur Sprache kommen müssen? Und doch werden wir, solange wir auf dieser Erde sind, mit solcher Spannung leben müssen. Das ist eine schwierige Sache. Das heißt zum Beispiel von dem gerechten König Asa, der ansonsten tat, was recht war in seinen Augen, dass er am Ende, kurz bevor er starb, die Propheten ins Gefängnis wirft und etlichen als Erfolg Gewalt antut. Da fragt man sich, was schadet dem Mann? Das kann man nicht nur mit einer Altersdemenz entschuldigen. Da ist etwas in seinem Charakter, was diesen Mann nicht als ein Überwinder seinen Lauf vollenden lässt, sondern als einen, der den Weg der Gerechtigkeit verlässt und der anderen Gläubigen Schaden zufügt. Und wenn wir wieder in unser Umfeld gucken, werden wir solche Erfahrungen genauso bis auf den heutigen Tag machen, dass Leute, die anerkanntermaßen gerechte Leute sind oder waren, davon abweichen können und anderen Schaden zufügen. Da fragt man sich, wie geht das? Da habe ich keine Antwort. Es geht so. Und wir müssen das aushalten lernen. Und darauf achten, dass wir nicht selber zu solchen Leuten werden. Wohlwissend, dass Gott diese Dinge auf das Haupt eines solchen Menschen zurückbringt. Die nächste Sache, die mit dem Kopf zu tun hat, und zwar ebenfalls im übertragenen Sinne, im Sinne für Persönlichkeit, begegnet uns zweimal, und zwar im zweiten Buch Mose, Kapitel 38, Vers 26, und dann nochmal im 4. Mose, 3, Vers 47, Das ist sowas, ich nenne das mal, das sind zwei Beispiele für eine Kopfsteuer. Da werden Menschen gezählt, da wird das Volk Gottes gezählt, und zwar ab einem bestimmten Alter, ab 21 und darüber. Deswegen war das bis vor wenigen Jahrzehnten das Alter der Volljährigkeit. Das für jeden Kopf, sprich für jede Person, eine einmalige Steuer zu entrichten war. Es gibt dazu eine interessante Auslegung, die ich an der Stelle weitergeben möchte, weil ich sie selber für zutiefst richtig halte. Der Mann Gottes hat gesagt, im Gegensatz zum Teufel, der ja der Fürst dieser Welt ist, sind die finanziellen Mittel Gottes begrenzt. Ich weiß, dass das eine eher ungewöhnliche Vorstellung ist, weil viele Christen denken, Gott kann ja alles, ist ja der Herr über Himmel und Erde, und er hat alles sowieso gemacht und deswegen sind auch seine Möglichkeiten unbegrenzt. Aber dieser zweimalige Bezug, der uns hier gesagt wird, dass für die Sachen des Heiligtums ein festgelegter Betrag zur Verfügung steht. Es gibt noch, für andere Dinge gibt es noch freiwillige Opfer, aber auch die sind begrenzt. Ich sage mal zwei Beispiele. Wir lesen in der Zeit Salomos, als das Volk Israel in einer unvergleichlichen Prosperität war, also in einem Wirtschaftsaufschwung, der es nie vorher, nie nachher gewesen ist, gab es riesige Opfer zur Einweihung des Tempels. Und es gab eine zweite große Spendensammlung, bei der, also nachdem dieser Tempel dann 450 Jahre später zerstört worden war und nochmal 70 Jahre später wieder aufgebaut wurde, gab es eine zweite Spendensammlung. Wenn man das miteinander vergleicht, da kann man das reinkriegen. Das ist so, als ob auf der einen Seite eine Milliarde liegt und auf der anderen 10.000 Euro. Das sind die, und da haben sie schon viel gegeben. Da war das, was ihrem Vermögen entsprach. Aber es war eben auch eine furchtbare Zeit, wo sie aus der Verbannung zurückgekommen waren und es ging nichts. Von allen Seiten waren sie bekämpft. Aber unabhängig davon hat Gott festgelegt, nach der Zahl seines Volkes ist sein finanzielles Vermögen. Das heißt, die Anzahl derer, die Gott sich hingegeben haben, begrenzen oder erweitern seine finanziellen Möglichkeiten. Und heute, ich bin viele Jahre, etwa 20 Jahre lang in Finanzverantwortung gewesen also in verschiedenen Werken. Und ich habe dort die unterschiedlichen Werte, also die unterschiedlichen Finanzwerte, und zwar von ihrer Herkunft her, beobachten können. Es gibt Geld, das ist enorm viel wert. Das gibt sich nicht aus. Das läuft um, das bringt unglaublich viel Frucht. Ich sage mal ein Beispiel. Wenn man so will, der Finanzstock für das gesamte Werk, in dem wir auch heute stehen, wo wir ja etwa 1 Million jedes Jahr umsetzen, geht ganz weit zurück in die Vorwendezeit. Ich war dort schon verantwortlich für die Finanzen der Geschäftsleute des Freien Evangeliums und ich habe direkt bei der Währungsunion eine vergleichsweise große Summe aus den damaligen Kollekten in die Verwaltung gekriegt. Die Brüder aus dem Vorstand haben gesagt, ich sollte das, ob das mir möglich ist, das in D-Mark umzumünzen. Und ich habe das so gemacht, dass ich mein eigenes zurückgestellt habe. Ich habe also mein eigenes 1:2 getauscht und dieses Gottesgeld 1:1. Das war ja nur eine begrenzte Summe, die man pro Person 1:1 umtauschen konnte. Und später haben die Brüder entschieden, das nicht woanders auszugeben, sondern sie haben gesagt, in diese Arbeit mit Suchtkranken, da darf ich das investieren. Dieses Geld hat etwa 10 Jahre lang Frucht gebracht. Das ist nicht alle geworden. Das war das einzige, wenn ich sage, die einzigen Umlaufmittel, die ich hatte. Wir hatten auch einen Hauskreis, in dem immer gesammelt wurde, aber diese ersten mehrere tausend D-Mark haben ein um das andere Mal Menschenleben gerettet. Da wurden Besinnungswochen von bezahlt und die Leute haben das später erstattet. Da wurden Führerscheine von gemacht und wieder zurückgezahlt. Da haben andere noch mehr, also diesen Grundstock noch aufgestockt, bis es eine fünfstellige Summe war. Bitte? Das ist noch eine andere Geschichte. Das ist noch was anderes. Und solche Gelder, die haben immer und immer und immer wieder Frucht gemacht. Ich habe gestanden und gedacht, das gibt es doch gar nicht. Dass Geld mehr wird statt weniger und immer Leute davon frei werden, gesegnet werden, eine Existenz aufbauen können. So ähnlich war das mit dem Grundstock des Vereins. Als der gegründet wurde, war eigentlich um dieses Haus hier zu kaufen, sind bei der Versammlung 2 Kindersparwechsel gespendet worden. Ein Mann hat gesagt, ich kann ja nicht Mitglied werden, ich bin kein Christ, aber ich habe mich was mitgebracht. Und hat in seine Tasche gegriffen und 2 Sparwechsel von seinen beiden Töchtern gegeben und hat gesagt, das ist das Dankeschön meiner Kinder, dass sie ihren Vater wieder haben. Das war ein Mann, der sich immer vor Gott versperrt hat. Ich habe also ein Dreivierteljahr lang mit ihm zu tun gehabt, habe jede Woche, und er hat mich jede Woche angegriffen, wenn ich von Jesus erzählt hatte, aber nebenbei die Erfahrung gemacht, das ist das erste Mal in seinem Leben, dass er nicht trinken braucht. Nach einem halben Jahr wurde das still und nach einem Dreivierteljahr hat er sich bedankt, dass ich nicht aufgehört habe, immer wieder auf ihn zuzugehen, und er hat nie wieder getrunken. Und seine Töchter, obwohl die unglaublich aufgewachsen waren, haben als Dankeschön ihre Sparbüchsen gespendet. Und mit 162 D-Mark ist dieses Werk gestartet. Und als ich das damals gesehen habe, wusste ich, dass Gott seine Hand darauf gelegt hat. Und bis auf den heutigen Tag sind solche Dinge immer wieder geschehen, dass Leute ihr Kostbares gegeben haben. Als das Missionswerk gegründet wurde, kam eine Frau, die kurze Zeit vorher erst frei geworden ist, und hat gesagt, sie hat eine Abfindung gekriegt und sie möchte dieses Werk mit 5000 D-Mark Startkapital ausstatten. Bis auf den heutigen Tag haben wir an dem Missionswerk noch niemals Geldmangel gehabt. Obwohl wir inzwischen weltweit unterwegs sind und verschiedene Missionare unterstützen. Das ist Geld, was sich nicht verzehrt. Dann habe ich anderes Geld erlebt, das ist, ich sag mal, so viel wert, wie eben auf dem Schein draufsteht. Das gibt man einmal aus und dann ist es gut. Und es gibt eine dritte Kategorie Geld. Das ist schlechtes Geld. Ich sag's mal so, das ist, es gab bestimmte Dinge, die durften nicht ins Heiligtum gebracht werden. Gott hat es ausdrücklich gesagt, also zwei Beispiele, ja. Den Preis eines Hundes und den Hurenlohn durfte man nicht opfern. Also etwas, was für unreine Tiere, was man für unreine Tiere löst hat, das hat ja eine übertragene Bedeutung. Oder für unreines Verhalten. Passt nicht für die Sache oder für das Werk Gottes. Wenn solches Geld in den Werk Gottes kommt, dann ist das nicht nur nichts wert, sondern dann raubt das anderes. Dann verdirbt das anderes Geld. Das ist, als ob dann in den Finanzen die Pest drin ist oder die Schönzucht oder sonst was. Deswegen ist, wenn jemand solche Verantwortung hat für Finanzen in irgendeinem Werk Gottes, eine unbedingte Sorgfalt notwendig. Welches Geld man annimmt. Und man kann das an dem, was das austrägt, sehen, wo das herstammt. Und hier ist diese Kopfsteuer eben das Geld, was Gott angeordnet hat, und das ist sowas, was immer wieder Frucht bringt. Aber es ist trotzdem begrenzt. Ich sage es mal für unsere Verhältnisse. So viele Leute ihr ganzes Leben Gott zur Verfügung stellen, so viel Geld hat Gott. Oder so viel Mittel hat er. Und dementsprechend kann sein Werk laufen oder eben auch nicht. Es geht also nicht darum, dass wir irgendwelche Peanuts oder Almosen oder sowas in die Kollekte werfen, sondern es geht darum, dass wir mit reinem Herzen geben. Dann kann Gott auch das Geringe segnen. So wie das Jesus mal seinen Jüngern vorstellt und sagt, diese Witwe hat mehr gegeben als alle anderen, weil sie alles gab, was sie hatte. Nominell war das extrem wenig. Ja, zwei Schärflein. Aber eben zwei, es war nicht einer. Hat sich geteilt. Genau.
Ja. Ihr habt dann nur das abgegeben, genau. Was sie überflüssig hat, aber diese Frau.
Genau, die Frau gibt ihre Notdurft, eigentlich das, was sie für sich selber braucht, das gibt sie. Und so kostbar ist das. Die nächste Sache, die mit dem Kopf zu tun hat, betrifft Elisa. Zu einer Zeit, als Hungersnot im Land Israel war und der König nicht sich Gott unterstellen will, passiert Folgendes, dass er einen Schwur macht und sagt, wenn heute der Kopf Elisas auf ihm bleibt. Wir lesen das mal ganz kurz. Zweite Buch der Könige, Kapitel 6. Das ist diese Geschichte, als Samaria belagert wird und zwei Frauen kommen vor den König als obersten Richter und sagen, die eine sagt, ja, also wir sind beides hungrig gewesen, wir haben also verabredet unsere Söhne aufzuessen. Und als ich meinen, als wir meinen gekocht hatten, gegessen haben, und der jetzt weg ist, da hat hier meine Kollegin sich geweigert und hat ihren Sohn versteckt. Schaff mir recht, also sorgt dafür, dass sie den rausrückt. Das zeigt also, wie extrem die Not ist, dass man so mit solchen, mit so einer Sache noch vor den König geht. Der sagt nicht, jetzt wirst du erstmal den Kopf kürzer gemacht, sondern wenn der Kopf Elisas auf ihn bleibt, wird sofort einer gefunden, der dafür schuld ist. Und das ist der Mann Gottes, das ist der Prophet. Auch eine Sache, die uns bis heute wieder begegnet. Es kann irgendein Problem auf der Welt sein, man findet immer einen Gläubigen, der dafür verantwortlich sein soll. Kann man überall beobachten. Irgendwo stürzt ein Flugzeug ab, dann sind die Christen dran schuld. Ich frage mich, wann das in Ägypten soweit sein wird, dass man dort die Christen verantwortlich macht für diese Revolution und nicht etwa ihnen dankt, sondern sie dafür verfolgt. Das wird bestimmt eine Zeit kommen. Und Elisa saß in seinem Haus und die Ältesten saßen bei ihm und der König sandte einen Mann vor sich her. Ehe der Bote zu ihm kam, sprach er aber zu den Ältesten, habt ihr gesehen, dass dieser Mördersohn hergesandt hat, um mir den Kopf wegzunehmen? Seht zu, sobald der Bote kommt, verschließt die Tür und drängt ihn mit der Tür hinweg. Ist nicht der Schall der Tritte seines Herrn hinter ihm? Noch redete er mit ihnen, siehe, da kam der Bote zu ihm herab und er sprach, siehe, dieses Unglück ist vom Herrn. Was soll ich noch auf den Herrn harren? Da sprach Elisa, hört das Wort des Herrn, so spricht der Herr und so weiter. Erstens erfahren wir hier, wie prophetisches Leben funktioniert. Dass nämlich, so wie vor Gott nichts verborgen ist, er auch vor seinen Leuten Dinge nicht verborgen hält. Das heißt, Elisa sieht und hört buchstäblich das, was an anderer Stelle beschlossen worden ist. Ich habe solche Dinge schon selber mehrfach erlebt, dass Gott einen die Gedanken anderer und die Reden anderer wortwörtlich und in dem Klang, wie sich das abspielt, ins eigene Ohr spiegelt oder ins eigene, in den Geist spiegelt. Dass man genau weiß, was im anderen vorgeht. Von daher weiß ich, was es heißt, wenn Jesus sagt, und er kannte, was in ihren Herzen war. Das hat man nicht, das kann man nicht lernen, oder das hat man nicht als eine natürliche Fähigkeit oder gar als eine Okkulte. Das ist etwas, was der Geist Gottes bewirken kann. Und gleichzeitig hängt Elisa an seinem Kopf. Und das möchte ich mal als Tipp für uns weitergeben. Es gäbe heute garantiert so eine Überfrommen, die würden sagen, ah, Gott hat ihm doch offenbart, dass der König den Kopf wegnehmen will. Und dann kann er doch nicht ungehorsam sein, und er muss ihn doch hinhalten. Schließlich hat Gott das ja ihm gezeigt. Gott sei Dank geht es so nicht, sondern er liebt seinen eigenen Kopf und sorgt dafür, dass er auch aus seinem Hals bleibt. Und das, Freunde, muss unsere Grundhaltung sein. Egal, was Gott uns zeigt oder egal, was andere Leute von uns wollen, wir unterliegen keinem Zwang, unseren Kopf verlieren zu müssen. Das ist entscheidend wichtig. Das ist so selbstverständlich, dass man denkt, da muss man nicht darauf hinweisen. Aber leider muss man darauf hinweisen, gerade unter Gläubigen. Ungläubige hängen normalerweise an ihrem Leben. Aber es gibt einen Haufen Gläubige, die haben so eine Art Todessehnsucht in sich, die sagen, naja, wenn Gott das so, wenn Gott das so beschieden hat, ne, dann muss ich da eben durch. Das stimmt nicht. Und nicht erst, wenn der Kopf runtergeschlagen wird, sondern auch, wenn es da Beulen draufsetzt. Ich habe nun mal diesen Mann, dann muss ich das aushalten. Nein, musst du nicht. Wo steht in der Bibel, ihr Männer schlagt eure Frauen und ihr Frauen müsst das aushalten? Nirgends. Und deswegen hat man persönliche Verantwortung, dass man nicht auf diese Weise beschädigt wird. Als sie Jesus von der Klippe stürzen wollen, heißt es, ging er durch ihre Mitte hinweg und sagt nicht, naja, ich muss ja sowieso mal sterben. Warum nicht jetzt gleich? Als Paulus gefangen gesetzt werden soll, lassen ihn die Geschwister im Korb an der Stadtmauer nachts runter. Als die Boten von Jusa in Jericho erkannt werden, werden sie von Rahab verborgen. Es gibt keine Selbstverpflichtung zur Selbstoffenbarung und zum unnötigen Leiden und vor allem auch nicht zum frühzeitigen Sterben. Und das heißt, unser Kopf sollte uns was wert sein. Den riskiert man nicht unnötig. Und das ist eben auch im Alltag so. Da müssen wir nicht wie die Henker fahren oder sagen, naja, wenn Gott mich am Leben halten will, dann wird er das schon machen. Und außerdem gibt es hier eine gute Feuerwehr, die ich mich wieder rausschneiden kann. Sondern wir haben Verantwortung für unser Leben. Und das gilt es festzuhalten. Das ist eine kostbare Sache. Das ist nicht, steht nicht so zur Disposition, dass man sagt, naja, andere will mir an die Wäsche, muss ich das eben erleiden. Nächstes Beispiel. Wir lesen auch von Haman, dass sein böser Plan auf seinen Kopf zurückgefallen ist. Wir lesen im Prediger, da gehen wir wieder mal hin, Kapitel 2, Vers 14, und ich sah, dass die Weisheit den Vorzug hat vor der Torheit, gleich dem Vorzug des Lichts vor der Finsternis. Der Weise hat seine Augen in seinem Kopf, der Tor aber wandelt in der Finsternis. Und ich erkannte zugleich, dass einerlei Geschick ihnen allen widerfährt. Und ich sprach in meinem Herzen, gleich dem Geschick des Toren wird auch mein Geschick sein. Und wozu bin ich dann überaus weise gewesen? Das ist ja dieser interessante Abschnitt, wo der Prediger sich philosophisch mit den ganzen Schwierigkeiten und Widerwärtigkeiten des Lebens auseinandersetzt. Aber diese eine Beobachtung macht er, dass es zur Weisheit gehört, Augen und Kopf zu haben und die auch aufzuhalten. Nun könnten wir das Ganze nochmal bei den Augen nachher betrachten. Aber Augen sind von Gott in den Kopf gesetzt und nicht in den Bauch. Das heißt also, das, was wir mit unseren Augen sehen, ist wichtig. Zu unserem Haupt gehören Augen, Ohren und sonst fast alle unsere Sinne. Weil gerade das Tasten ist auf ein anderes Organ verlagert. Aber sehen, hören, riechen, schmecken hat alles mit unserem Kopf zu tun. Das zeigt, wie extrem wichtig diese Dinge sind. Auch das Denken ist da oben angesiedelt. Und das heißt, wir haben diese Sinne zu benutzen. Es gehört zur Weisheit, dass man offenen Augens durch die Welt geht. Und es ist Dummheit, wenn man wie so ein Blödi stur seinen Weg rennt, ohne rechts und links zu gucken. Auch das ist eine Sache, die scheint so selbstverständlich zu sein, dass man da vielleicht gar nicht mehr drüber redet. Aber bitte, das muss eigentlich schon beim Kind trainiert werden. Dass man sehenden Auges durch die Welt geht. Dass man nicht einfach stur vor sich hin wurstelt. Dass man sich orientiert um sich herum, dass man genau zuhört, dass ich mit Rede umzugehen lerne, und zwar sowohl mit der eigenen als auch mit der von anderen. Dass ich meinen Mund benutze, und wenn ich irgendwelches giftiges Zeug hinterziehe, wie auch Alkohol oder Drogen oder Nikotin. Dafür ist der nicht gemacht. Mir hat einer der Mitarbeiter vor Jahren gesagt, die größte Entdeckung war, als er aufgehört hat zu rauchen und zu trinken, dass alles wieder angefangen hat zu schmecken. Der hatte das ganz vergessen, wie gut Dinge schmecken. Das war dadurch verdeckt worden. Und indem er auf diese beiden Suchtmittel verzichtet hat, kam eine Sensorik wieder, die heute einen guten Teil dieser neuen Lebensqualität ausmacht. Das ist wichtig, ihr Lieben. Das meint wirklich unser ganzes Sein, alles, was Gott dort angesiedelt hat, an dieser Stelle, will sorgfältig eingesetzt werden und lohnt sich bewusst benutzt zu sein und nicht einfach so stumpf durchs Leben zu trödeln. Das ist dann kein Wunder, wenn man nicht froh ist oder immer was zu meckern hat. Ist für mich eine verwunderliche Sache, dass Leute so unfroh sind, so frustriert. Dabei kann man morgens beim Wachwerden schon sich freuen über das Wetter und wahrnehmen, wie warm das im Zimmer ist und wie schön kaltes Wasser und so weiter und so weiter. Lauter Dinge, die wir über unsere Sinne wahrnehmen. Tausende, Millionen Menschen sind behindert, haben keine Fähigkeit, solche Dinge überhaupt wahrzunehmen. Wie würden sie sich sehnen, wenn sie solche Sachen erleben könnten? Und die es können, die laufen stumpf durch die Welt, als ob sie das nicht brauchen. Als ob sie behindert werden. Ja, so ist das. Nächste Sache. Jesaja 58, Vers 5. Ein nicht unbekanntes Kapitel. Wo es um das richtige Fasten geht. Siehe, zu Zank und Streit fastet ihr und um zu schlagen mit boshafter Faust. Heutzutage fastet ihr nicht, um eure Stimme hören zu lassen in der Höhe. Ist denn das ein Fasten, an dem ich gefallen habe, ein Tag, an dem der Mensch seine Seele kasteit, seinen Kopf zu beugen wie ein Schilf, Sacktuch und Asche unter sich zu betten, nennst du das ein Fasten und einen dem Herrn wohlgefälligen Tag? Ist nicht vielmehr dieses ein Fasten, an dem ich gefallen habe, dass man löse die Schlingen der Bosheit, dass man losmache die Knoten des Jochs und gewalttätig Bandel als frei entlasse und dass er jedes Joch zersprengt? Und die nächsten Verse noch mit. Den Kopf zu beugen wie ein Schilf. Das ist so, den Kopf hängen lassen, würden wir sagen, ist keine christliche Tugend. Manche halten das für was besonders Demütiges. Es ist nur was besonders Falsches. Nicht mehr, nicht weniger. Den Kopf hängen zu lassen, statt tätig zu sein, ist keine christliche Tugend und auch kein christliches Werk. Und man kann Gott damit nicht beeindrucken. Deswegen, an anderer Stelle heißt es, verbanne den Unmut aus deinem Herzen. Das muss man trainieren. Echt. Und da bin ich bestürzt, wie sehr man auch nicht nur Kindern, sondern Erwachsenengläubigen immer wieder das nahebringen muss, dass sie nicht ihre schlechte Laune vor sich ertragen oder ihr Gejammer oder ihre sorgende Elend. So ein Kinderkram. Das müssen wir entfernen von unserem Herzen. Gut, das heißt nicht, dass wir nicht auch mal klagen können, wenn es uns wirklich schlecht geht. Aber muss ich extra mich besonders leidend darstellen? Muss ich extra sagen, ach, wie schlecht es mir geht? Es geht mir schon noch oft und lange genug schlecht, keine Angst. Wenn wir alt sind, dann kann das mal passieren. Aber doch bitte nicht, solange wir auch eine andere Möglichkeit haben. Ich muss nicht diese Leier anstimmen. Ich kann mich entscheiden, auch anders mein Leben wahrzunehmen und zu kommentieren. Bitteschön, wir haben die Verantwortung, das auch zu tun. Gott will nicht, dass wir rumjammern, Kopf hängen lassen und einen Ausbund an Elend abgeben. Es gibt dafür keinen Grund. Wir sind Geliebte, wir sind Gerechtfertigte, wir sind geheiligte Leute, wir haben einen Auftrag in dieser Welt. Bitteschön, lass uns den tun. Und wenn wir mit dieser Nüchternheit rangehen, dann werden wir merken, dass viele Zipperlein gar nicht wert sind, dass man sie überhaupt erwähnt. Und dann merken wir tatsächlich, wir sind ja wirklich glückliche Leute. Steht nicht bloß in der Bibel. Wenn wir aufhören, unser Elend zu pflegen, werden wir merken, dass es uns gar nicht so schlecht geht. Dieses auf den Kopf bringen, also das Unrecht oder das den Weg eines Menschen auf den Kopf bringen, das begegnet uns dann auch noch weiter in den Propheten. Will ich nicht auf diese vielen einzelnen Stellen eingehen. Ich möchte zwei Verse aus dem Neuen Testament noch beifügen. Und zwar einmal Markus 12, Vers 4. Das ist von dem Gleichnis von dem Weingärtner, der aus der Landesreist, oder dem König, der aus der Landesreist und den Weingarten verpachtet. Und Matthäus 27, Vers 39. Das betrifft Jesus selber. Man könnte das ebenfalls im Markus-Evangelium lesen, 15, Vers 29. Die eine Stelle heißt, also wir nehmen ja doch den ganzen Zusammenhang. Markus 12. Und da fing an, in Gleichnissen zu ihnen zu reden. Ein Mensch pflanzte einen Weinberg und setzte einen Zaun um denselben, grub einen Keltertrog, baute einen Turm und verdingte ihn einen Weingärtner. Und er reiste außer Landes und sandte zur bestimmten Zeit einen Knecht zu den Weingärtnern, auf dass er von den Weingärtnern von der Frucht des Weinbergs empfinge. Sie aber nahmen ihn, schlugen ihn, sandten ihn leer fort. Und wiederum sandte er einen anderen Knecht zu ihnen, und den verwundeten sie durch Steinwürfe am Kopf und sandten ihn entehrt fort. Und wiederum sandte er einen anderen, und den töteten sie. Und viele andere, die einen schlugen sie, die anderen töteten sie. Da er nur noch einen geliebten Sohn hatte, sandte auch ihn, den letzten, zu ihnen, indem er sprach, sie werden sich vor meinem Sohn scheuen. Jene Weingärtner aber sprachen zueinander, dies, dass der Erbe kommt, lasst uns ihn töten, und das Erbe wird unser sein. Und sie nahmen ihn, töteten ihn und warfen ihn zum Weinberg hinaus. Was wird nun der Herr des Weinbergs tun? Er wird kommen und die Weingärtner umbringen und den Weinberg anderen geben. Das ist ja auf ihn selber gedeutet, das ist eine der Stellen, die am direktesten und am offensten über seinen eigenen Auftrag und sein eigenes Werk reden und auch darüber, dass die Kostbarkeit, also dieser Weinberg, der ja von Freude redet, von den alten Weingärten auf jemand anders übergehen wird, also von Israel auf die Heiden. Alles das hat sich buchstäblich erfüllt. In dem Zusammenhang wollen wir aber nur auf diesen einen Vers, Vers 4 eingehen. Den einen verwundeten sie durch Steinwürfe am Kopf und sandten ihn in die Antwort. Macht man eigentlich nicht, oder? Und gerade nicht ins Gesicht jemanden Steine zu schmeißen. Also selbst wenn ich jemanden überhaupt nicht leiden kann und wenn es mal sowas gibt, dass es gibt ja manchmal Jungs, die schmeißen sich mit Steinen. Dann ist, wenn man den Kopf trifft, eigentlich das, dann ist der Spaß vorbei. Dann hört es auch auf, dann macht man nicht weiter. Oder selbst beim Schneeball. Ja, man kann eine tolle Schneeballschlacht machen, aber wird einer am Kopf getroffen, dann ist es kein Spaß mehr. Weil das tatsächlich diesen Punkt hat, das entehrt denjenigen. Und wenn man das noch mit Absicht macht, dann ist das fast schon als Mordversuch zu werden. Und er redet ja hier von den Propheten, die Gott zu seinem Volk gesandt hat. Das ist bis heute ebenfalls so. Leute, die Gott sendet mit einem bestimmten Auftrag, der legitim ist. Denn Gottes Ansprüche sind immer legitim an jeden Menschen. Wenn einem das Evangelium verkündigt, verkündigt er immer die Wahrheit, weil Gottes Anspruch an jeden Menschen legitim ist. Er hat einen Anspruch auf jeden Menschen, denn er hat das Leben gegeben. Und er hält auch jeden am Leben. Und wenn der dann so schäbig handelt, dass er sagt, von dir will ich nichts annehmen, und du hast mir gar nichts zu sagen, dann fordert er Gott heraus. Aber bis auf den heutigen Tag ist es so, dass man bewusst und ganz besonders die Leute Gottes entehrt und so in ihrer Persönlichkeit verletzt. Und das ist das, was mir auch erst hier aufgefallen ist, als wir uns angefangen haben, mit diesem Thema zu beschäftigen. Auch das ist Jesus passiert. Nicht nur, wie gestern, sie spuckten ihm ins Gesicht, sondern auch, sie schlugen ihn aufs Haupt. Die Dornenkrone, ja, die haben wir alle schon so weggesteckt, als, naja, so wie die Grippe und alle, die Weisen aus dem Morgenland. Wir haben das alles schon so gewohnheitsmäßig drin. Aber es ist gut, wenn wir uns das einfach mal bewusst machen. Der Herr selber, der geliebte Sohn Gottes, ist von einem Mob geprügelt worden und man hat ihm die Dornen in den Schädel getroffen. Ja. Es ist nicht nur das Wehtun, sondern es ist diese bewusste Schändung, dieses bewusst jemanden zu entstellen. Klar, du siehst, wie dann der Schmerz das Gesicht verzerrt. Und das ist das, was auch der Prophet Jesaja geschrieben hat. Er hatte kein Ansehen. Da war da nichts mehr. Dann ist es leicht zu spotten. Rette dich selbst. Dann wollen wir an dich glauben. Und bis auf den heutigen Tag werden so Menschen verfolgt und gequält. Die werden entehrt und dann noch verspottet. Und wehe, wenn wir uns da einlassen. Echt, das ist, wenn wir auf der anderen Seite stehen, dass wir verfolgt werden, dann stehen uns alle Türen offen. Aber wehe, wenn wir zu solchen werden, die andere auf diese Weise quälen. Das kommt auf unser Haupt. Und es ist eine grausame Sache, dass die Juden damals gesagt haben, sein Blut komme auf uns und unsere Kinder. Es kam auf sie und ihre Kinder, buchstäblich. Keine 40 Jahre später ist Israel als Volk ausgelöscht worden. Als Land fast 2000 Jahre lang unter die Heiden zertreten war. Erst in unseren Tagen hat Gott es zugelassen, dass wir zurückkommen. Und sie sind noch verachtet in der ganzen Welt. Das hat auch mit diesem Fluch zu tun, den sie aus sich gebracht haben. Aber, und das sage ich bewusst einfach, dass das nicht missdeutet wird, wenn das schon am grünen Holz geschieht, was soll erst am dürren passieren? Also, wenn Gott schon sein eigenes Volk so richtet, wie denken denn andere davon abzukommen? Es ist also kein Raum für Antisemitismus oder Judenhass oder sowas, sondern wenn Gott dort schon so hart mit umgeht, dann dürfen wir nicht denken, dass er mit den Heidenvölkern dann besonders zach ist. Und wir haben noch eine letzte Stelle in der Apostelgeschichte. Kapitel 18. Als aber sowohl Silas als Timotheus aus Mazedonien herabkamen, wurde Paulus hinsichtlich des Wortes gedrängt und bezeugte den Juden, dass Jesus der Christus sei. Als sie aber widerstrebten und lästerten, schüttelte er die Kleider aus und sprach zu ihnen, euer Blut komme auf euren Kopf, ich bin rein, von jetzt an gehe ich zu den Heiden. Das war schon, als man diesen außergewöhnlichen Apostel immer wieder hat auflaufen lassen und obwohl er gelehrt war und ein Mann war, der mit dem ganzen Wort Gottes vertraut war, sie ihm nicht gehört haben und gehorcht haben und die das Evangelium nicht angenommen haben, da kommt ein Punkt, wo er sagt, von heute an habe ich mit euch nichts mehr zu tun. Soll ich? Von heute an habe ich nichts mehr mit euch zu tun. Euer Blut sei auf euch. Ihr seid verantwortlich für eure Ablehnung. Und das ist eine wichtige Stelle, die geht nämlich zurück auf ein Wort aus dem Propheten Hesekiel. Und zwar gucken wir da mal in das Kapitel 33. Das Wort des Herrn geschah zu mir also, Menschensohn, rede zu den Kindern deines Volkes und sprich zu ihnen, wenn ich das Schwert über ein Land bringe und das Volk des Landes einen Mann aus seiner Gesamtheit nimmt und ihn für sich zum Wächter setzt. Und da sieht das Schwert über das Land kommen und stößt in die Posaune und warnt das Volk, wenn einer den Schall der Posaune hört und sich nicht warnen lässt, sodass das Schwert kommt und ihn wegrafft, dann wird sein Blut auf seinem Kopf sein. Er hat den Schall der Posaune gehört und hat sich nicht warnen lassen, sein Blut wird auf ihm sein, denn hätte er sich warnen lassen, würde er sein Leben gerettet haben. Wenn aber der Wächter das Schwert kommen sieht und er stößt nicht in die Posaune und das Volk wird nicht gewarnt, sodass das Schwert kommt und von ihnen eine Seele wegrafft, dann wird dieser wegen seiner Ungerechtigkeit zwar wegrafft, aber sein Blut werde ich von der Hand des Wächters fordern. Du nun, Menschensohn, ich habe dich im Haus Israel zum Wächter gesetzt. Du sollst das Wort aus meinem Mund hören und sie von mir aus warnen. Wenn ich zum Gesetzlosen spreche, Gesetzloser, du sollst gewisslich sterben, und du redest nicht, um den Gesetzlosen von seinem Weg zu warnen, dann wird er, der Gesetzlose, wegen seiner Ungerechtigkeit zwar sterben, aber sein Blut werde ich von deiner Hand fordern. Wenn du aber den Gesetzlosen von seinem Weg warnst, damit er von demselben umkehre und er von seinem Weg nicht umkehrt, dann wird er wegen seiner Ungerechtigkeit sterben. Du aber hast dein Leben gerettet. Das ist eine krasse Sache. Dass wenn Gott jemanden ruft, sein Bote zu sein, überträgt er dem nicht nur Kompetenz, sondern auch Verantwortung. Und in diesem Fall, so wie wir das eben bei Paulus gelesen haben, sieht die Verantwortung so aus, dass man die Wahrheit bezeugt, und dann ist der andere gefragt, sich darauf einzulassen. Und tut er das, dann rettet er sein Leben, was er ja soll, und der Bote seins auch. Hört der andere nicht, rettet der Bote sein Leben und der andere seins nicht. Warnt aber der Bote nicht, verlieren beide ihr Leben. Es ist also an uns, die wir Gott kennen, ihn Gesetzlosen zu warnen. Wirklich. Das ist ein Punkt, der macht mich wuschig. Wie das ganze Gottesvolk hier in diesem sicheren Europa einfach den Mund hält und denkt, es kann über alle Ungerechtigkeit schweigen. Es wird schon irgendwie in Ordnung gehen und Gott wird sich schon kümmern. Das macht mich krank. Wie man dem Bösen nicht entgegentreten kann. Und das Böse hat verschiedene Formen. Und wir sind herausgefordert, dem entgegenzutreten.
Ja,
falsche Bescheidung oder sonst was.
Ja, solche ganz nüchternen, einfachen Sachen. Damit beginnt das. Das hat nicht immer nur eine geistliche Dimension, das geht wirklich auch um die Ungerechtigkeit dieser Welt. Wir dürfen nicht das alles so hinnehmen und denken, naja, Gott wird sich schon kümmern und ach ja, wie kannst du sowas zulassen, sondern wir sind herausgefordert, dagegen aufzutreten und das zu stoppen. So viel für heute Nachmittag. Wir machen eine Pause, danach geht's weiter.